Herr, hör du meine Lippen an, dass mein Mund deinen Ruhm verkünde. Amen. Schlag gerne mit mir auf den 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Wir sind in einer Reihe, wo wir uns mit dem Wirken des Heiligen Geistes beschäftigen. Und da kommt man an 1. Korinther 12 nicht vorbei, wenn man darüber redet. Und da wollen wir einige Verse lesen. Ich lese von 4 bis 12. 1. Korinther 12, Vers 4 bis 12. Da schreibt der Apostel Paulus: Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Der eine ist durch den Geist in der Lage, voller Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Ein dritter wird durch denselben Geist im Glauben gestärkt. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der nächste spricht in verschiedenen Arten von fremden Sprachen. Ein weiterer kann diese Sprachen übersetzen. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Amen. Der Heilige Geist kommt mit Geschenken. Wir haben die Verheißung gehört aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist auch die, Heiliger Geist kommt auch mit Erleuchtung, Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist auch so die Überschrift für diese Predigtreihe: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein, von Jerusalem bis an die Enden der Erde. Und diese Kraft äußert sich auf verschiedene Weisen. Und eine Weise, wie man das beschreiben kann, wie diese Kraft wirkt, ist, dass der Geist spezifische Gaben mitbringt, so wie Paulus das hier beschreibt. Und ich will mit euch heute, es wird ein bisschen mehr lehrmäßig, einen Überflug machen nochmal. Worum geht es hier? Also ich werde jetzt nicht die einzelnen Gaben durchgehen und das wird auch sich zu sehr verzetteln. Da werden wir ein paar einzelne rausgreifen in den nächsten Wochen. Aber erstmal grundsätzlich fragen, was sind Geistesgaben? Wie erkenne ich auch, wie finde ich raus, was ich für Gaben habe und was mache ich dann damit? Ja, also ziemlich straightforward, glaube ich, von der Richtung. Also was sind Gaben und wie erkenne ich die und was mache ich damit? So, was sind Geistesgaben? Also der Begriff erstmal Charisma, das ist, das Wort Charis heißt Gnade und das ist eigentlich dann so Plural, also Gnaden, die Gott verteilt, Charismen oder charismatisch oder solche, manche sagen auch charismatisch, dann wenn sie besonders irgendwie gebildet klingen wollen, das sind einfach verschiedene Fremdwörter, die davon abgeleitet sind. Und interessant ist, dass, also es kommt hier von Paulus, heute redet man in der Welt davon, dass ein Politiker besonders charismatisch ist oder bei einem Computerspiel hast du irgendwelche Charisma-Punkte oder so. Ja. Es kommt letztlich hier auf das vom Wirken des Heiligen Geistes. Und dann gibt es das auch in der säkularen Version. Aber wir sprechen von dem Wirken des Geistes. Also eine wörtliche Übersetzung wäre eigentlich Gnadengaben. Sie sind ein Ausdruck der Gnade Gottes. Was das für Konsequenzen hat, dazu sage ich nachher noch was. Oder wir reden von Geistesgaben oder geistlichen Gaben. Paulus sagt dann auch in, ich glaube, 1. Korinther 14 am Anfang, über die Geistlichen will ich euch nicht in Unkenntnis lassen, Tapneumatiker, also die Geistlichen, da kommt kein Hauptwort, also nicht die Pfarrer oder so, sondern Adjektiv, ne? die Sachen, die geistlich sind, gemeint sind wohl die geistlichen Gaben. Und da kommt auch dieser Begriff Geistesgaben, geistliche Gaben, Gnadengaben, charismatische Gaben, meint aber immer dasselbe. Also das vielleicht, da gibt es keine Unterscheidung dazwischen. Was ist jetzt eine Geistesgabe? Ich habe euch eine Definition, ich mache das heute wie ein deutscher Professor, ne? Ich habe euch eine Definition mitgebracht von Christian Schwarz, der einigen bekannt ist, gibt es bekannte Bücher über Gaben, Gabentest und so weiter. Und er hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, es spiegelt wieder, was Paulus hier auch in 1. Korinther 12 sagt. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Glied am Leib Christi nach Gottes Gnade gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden muss. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Glied am Leib Christi nach Gottes Gnade gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden muss. Wir gehen da jetzt ein bisschen durch und ich sage was dazu. Also eine besondere Fähigkeit, da steckt schon mal drin, dass das nicht das Standardpaket ist für alle, sondern dass verschiedene Christen verschiedene Gaben empfangen haben. Also das macht Paulus ja dann sehr deutlich in dieser Liste, die ich gelesen habe. Ne? Dem einen hat er das gegeben, dem anderen hat er das gegeben. Der verbindet das mit dem Bild von den verschiedenen Körperteilen oder Organen am menschlichen Körper, die eben verschiedene Möglichkeiten haben und verschiedene Funktionen. Also ich kann mit den Füßen nicht gut Klavier spielen. Gut, ich kann mit den Händen auch nicht gut Klavier spielen. Das ist ein schlechtes Bild, aber ihr versteht das. Ne? Und es gibt ganz verschiedene Gaben. Im Neuen Testament gibt es mehrere Stellen, wo ausführlich über die Gaben gesprochen wird. Und da haben wir auch so Auflistungen. Wir haben die hier gerade in 12 ab Vers 4 oder eigentlich dann ab Vers 8 gelesen. Am Ende von Kapitel 12 kommt man noch mal so eine Liste und in anderen Stellen auch. Wir haben da ein paar Listen, habe ich einfach mal hier mitgebracht. Also Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 sind so die klassischen Stellen. 1. Petrus 4 kann man noch dazu nehmen, da ist von Lehren und von Dienen die Rede. Und ihr merkt, wir gehen die jetzt wie gesagt nicht durch, aber ihr merkt schon mal, die Listen sind unterschiedlich lang. Das fällt auf und sie sind zum Teil auch anders bezeichnet, das sind auch andere Gaben. Und das ist anscheinend System. Diese Gaben, also Paulus sagt nicht, es gibt diese 5 oder 9 oder 12 oder 27 Gaben und die sind's, sondern er sagt, der Geist Gottes gibt jedem verschiedene Fähigkeiten. Und ich stelle mir vor, er guckt sich in der Gemeinde um und sagt, da gibt er eine prophetische Gabe, da gibt er eine musikalische Gabe, da gibt er eine Gabe der Barmherzigkeit, da gibt er und eine evangelistische Gabe. Leuten brennt das Herz für Verlorene. Und die Liste könnte weitergehen. Also es ist keine vollständige Liste, sonst wäre es komisch, dass er immer andere nennt, sondern einfach verschiedene Fähigkeiten. Das heißt, auch Dinge, die da nicht draufstehen, können geistliche Gaben sein. Eine besondere Fähigkeit, das ist erstmal relativ allgemein. Dann ist es eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist gibt. Hier interessant, weiß ich, ob euch das aufgefallen ist, eigentlich verankert Paulus hier in 1. Korinther 12 die Gaben im dreieinigen Gott. Es gibt verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr, Kyrios, das bezieht sich in der Regel auf Jesus. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott, bezieht sich in der Regel dann auf den Vater in so einer Auflistung. Also das ist der dreieinige Gott, der am Werk ist, aber durch den Heiligen Geist diese Gaben austeilt in den Glaubenden, in denen, die dazugehören. Und jetzt ist die Frage, ist denn jede Gabe, die ich habe, jede Fähigkeit, die ich habe, automatisch eine Geistesgabe? Ja? Oder wie unterscheide ich die? Ist das jetzt eine Geistesgabe, die ich habe, oder kann ich das einfach? So, wie hängt das zusammen? Es gibt verschiedene Versuche, das auseinander zu klamüsern. Eine Unterscheidung, die immer wieder gemacht wird, ist zwischen natürlichen und übernatürlichen Gaben. Ne, und dann die natürlichen Gaben sind so Organisationen und was weiß ich, und dann Prophetie und Kranke heilen ist dann halt übernatürlich. Es gibt zwei Probleme oder drei oder mehrere mit dieser Unterscheidung. Also man kann das natürlich machen im eigenen Kopf, aber Paulus macht diese Unterscheidung überhaupt nicht. Wenn ihr euch das anguckt, wenn er von den Gaben des Geistes redet, spricht er von Hilfestellung, Barmherzigkeit, Dienen, prophetisch reden, also alles quer durcheinander. Und wenn ihr in Gemeinde mitlebt und mitarbeitet, merkt ihr, es braucht ja auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt, wenn du hier nur Wundertäter hast, aber keinen, der die Tür aufschließt oder irgendwie, ne, ist auch blöd. Also Gott setzt verschiedene Gaben ein und er nennt hier auch ganz unterschiedliche Gaben. Dazu kommt diese Unterscheidung in natürlich-übernatürlich, die ist irgendwie Aufklärungsphilosophie oder sowas, aber die ist nicht Bibel. Ja, das ist nicht biblisches Denken. Und nebenbei, wenn du die Gabe der Barmherzigkeit hast, also dass dir Menschen in Not, vielleicht Menschen am Rand der Gesellschaft, besonders am Herzen liegen, ist das natürlich oder übernatürlich? Das ist natürlich übernatürlich. Danke, Jens, du bringst es auf den Punkt. Ja, unsere Freunde aus der Vineyard-Bewegung, die haben tatsächlich dann diesen Slogan auch geprägt, natürlich übernatürlich. Also soll auch heißen, wir wollen da nicht verkrampft irgendwie mit umgehen und irgendwie besonders, ja, als wenn jetzt der Zauberer auftritt, es ist ganz natürlich. Da ist jemand krank, klar betest du für den, ganz natürlich, aber die Kraft Gottes ist übernatürlich. Also das ist eine Unterscheidung, die uns nicht weiterhilft hier. Übrigens auch, da es da keine Unterscheidung in der Bibel gibt, ist die, und das sage ich jetzt nur mit einem Satz, diese Idee, dass einzelne bestimmte Gaben dann aufhören, wenn die Apostel gestorben sind oder so, und andere weiterwirken, die muss man irgendwo herholen, aus dem Neuen Testament kriegt man sie nicht. So, ich sage, könnt mich danach fragen, aber mehr sage ich jetzt gar nicht dazu, sonst verhedder ich mich, aber besser ist die Unterscheidung nicht natürlich-übernatürlich, sondern natürliche Gaben, geistliche Gaben. Und damit geht es nicht darum, ob da was Geheimnisvolles, Übernatürliches passiert oder scheinbar nicht. Ich habe euch noch eine Definition mitgebracht von Wolfram Kopfermann, dem Gründer der Ansgar-Kirche. Der kommt hier ab und zu mal vor. Ein Charisma, also eine geistliche Gabe, ist jede von Gott geschenkte Fähigkeit, sofern, jetzt wird eine Bedingung genannt, sofern sie durch den Geist Jesu Christi der Selbstverfügung entnommen und in den Dienst der Gemeinde gestellt worden ist. Jede von Gott geschenkte Fähigkeit, sofern sie durch den Geist Jesu Christi der Selbstverfügung entnommen und in den Dienst der Gemeinde gestellt worden ist. Also, die Fähigkeiten, die du von Gott, grundsätzlich auch sogenannte natürliche Fähigkeiten, wenn du einfach schon immer musikalisch warst, von wem hast du diese Fähigkeit? Auch von Gott. Ja, er ist dein Schöpfer. Es gibt keine andere Quelle. Das heißt, ja, ich bin in einem musikalischen Elternhaus aufgewachsen. So, das ist so, wie, woher habe ich mein Leben? Gott hat mich geschaffen, nein, meine Eltern und so weiter. Das ist zu kurz gedacht, ja? Also, du hast sie von Gott bekommen und jetzt ist die Frage, was mache ich mit diesen Fähigkeiten? Nutze ich sie für mein eigenes Fortkommen, dass ich halt Kohle mache damit oder alle mich für den Geilsten halten oder so? Oder entnehme ich sie meiner Selbstverfügung? Das ist ein bisschen gestelzte Sprache. Ich bin nicht mehr Herr über diese Fähigkeit, sondern ich stelle sie in deinen Dienst, Jesus. Das heißt, du hast eine Gabe, die hattest du vielleicht schon immer, aber sie wird sozusagen getauft. Also Paulus, nehmen wir mal als Beispiel, der war theologisch gebildet, der war rhetorisch, also es wird dann behauptet, er konnte nicht so gut reden, aber so ganz kaufe ich das denen auch nicht ab. Also, aber er war ein analytischer Denker und so weiter. Das war der schon als Pharisäer ohne Jesus. Dann ist er zu Jesus gekommen Und Jesus hat seine Hand auf sein Leben gelegt und hat gesagt, so, ich werde dich senden zu den Völkern. Und Paulus hat diese Gaben, die er hatte, Gott, Jesus hingelegt. Und Jesus hat seinen Heiligen Geist da reingegeben und gesagt, damit werde ich meine Gemeinde bauen. Verstehst du? Das ist ein Musiker, der sich bekehrt. Keith Green kennen die Älteren noch, Liedermacher 70er, 80er Jahre. Der war auf dem Track für eine große Karriere, ist Christ geworden, hat erstmal aufgehört, Musik zu machen. Gesagt, Jesus, ich will hören, ob ich das machen soll. Und Jesus hat ihm die Musik dann zurückgegeben und gesagt, mach das in meinem Namen. Und damit ist er losgezogen. Es gibt auch die Erfahrung, dass eine Gabe erst auftaucht, nachdem jemand Christ wird. Kann man dann philosophieren, war die schon irgendwie latent da oder nicht? Ist eigentlich egal. Also von Petrus hatte früher niemand gedacht, dass er mal groß irgendwie Kirchen baut. Er war viel zu impulsiv und so weiter. Sprunghaft. Und dann sehen wir in Pfingsten, wie er da steht und in der Kraft Gottes verkündigt. Ja, ich kenne viele Leute, die sagen, sie sind große Prediger, die sagen, ich bin eigentlich ganz schüchtern. Ich stehe eigentlich nicht gern vor Menschen. Und ich so, echt, ne? Aber der Geist Gottes hat da was in diesen Menschen reingelegt, hat ein Feuer angezündet. Aber es hat ein Ziel, diese Gabe hat ein Ziel. Also du redest nicht von einer Geistesgabe, funktioniert nicht wie so eine magische Fähigkeit. Sag, oh, ich kann jetzt irgendwas Tolles, was mache ich denn jetzt damit? Nein, die Gaben sind dazu gegeben, und das sagen wir gleich noch mehr dazu, für den Dienst im Reich Gottes. Und es gibt die Erfahrung auch, dass Menschen sehr, meinetwegen beruflich, sehr fähig offensichtlich sind in einem Bereich, der sich aber im Reich Gottes bei ihnen nie auswirkt. Also jemand, der meinetwegen irgendeiner Managementposition ist, Führungskraft im Beruf, aber Gott ruft ihn nicht in den Leitungsdienst in der Gemeinde. Es gibt Gemeinden, die solche Leute automatisch gleich irgendwo in den Vorstand stecken. Ist nicht immer eine gute Idee. Sagen, ist diese Gabe getauft sozusagen? Ja, nicht sozusagen, ist sie getauft, ist sie Christus unterstellt. Und mancher sagt, ich bin froh, in der Gemeinde bin ich einfach einer von anderen, die dienen, und ich stelle hier die Stühle oder ich mache irgendwas und da bin ich Geschäftsführer. Gibt's. Oder jemand, der musikalisch irgendwo unterwegs ist, aber das nicht, ja, andere Gaben sich zeigen in seinem Dienst für Jesus. Da wollen wir auch nicht zu schnell einen Kurzschluss ziehen, sagen, ah, du machst das beruflich, ah, dann weiß ich schon, wo ich dich in der Gemeinde reinstecke, in welchen Dienst. So, mit dem Reinstecken, das funktioniert sowieso nicht, habe ich festgestellt, aber die Leute machen ja, was sie wollen, aber ist auch gut so, dass der Herr will am besten. Jeden Glied am Leib Christi, das seid ihr, wenn ihr zu Jesus gehört. Mancher sagt, ich habe keine Gaben, sie sind vielleicht noch nicht entdeckt, sie sind vielleicht noch nicht offenbar geworden. Oder, was ich auch erlebt habe, es gibt ein Phänomen, dass du das, was du selber kannst, für völlig normal hältst. Gar nicht merkst, dass das was Besonderes ist. Weißt du, vor Jahren, wir hatten ein Seminar über Geistesgaben und haben über Prophetie geredet und eine junge Frau sagte, oh ja, das hat doch jeder, dass er mal irgendwie so Bilder sieht und so Sätze im Kopf hat und so. Und wir mussten ihr erstmal erklären, nein, das hat nicht jeder. Ich habe das meistens nicht. Gott hat dir da was gegeben. Setz das mal ein. Übe dich mal da drin. Und da hat Gott wirklich eine prophetische Gabe zutage gefördert. Aber sie dachte, nee, ich habe das nichts Besonderes. Manchmal äußert sich das auch, dass die Leute sich nur ärgern über die anderen. Ja, du bist jemand, du hast vielleicht eine Hirtengabe und da siehst du ganz viel, was vielen Menschen und wie es denen geht und was bei denen los ist. Und du kannst dich jetzt über die anderen ärgern, dass sie das nicht checken. Warum merken die das alle nicht? Die sind alle lieblos, das ist gar keine richtigen Christen. Oder du merkst, nein, Gott hat mir hier eine besondere Gabe gegeben, was wahrzunehmen. Vielleicht will er mich in dieser Gabe auch gebrauchen. Vielleicht auch übrigens, um die Geschwister da ein bisschen wacher zu machen. Das ist auch eine Funktion der Geistesgaben. Ja, dass ich die anderen mit reinnehme, aber Gott hat dir da was Besonderes gegeben. Nach Gottes Gnade gibt er sie. Die Gaben sind keine Belohnung. Sie sind kein Zeichen von einer besonderen Reife. Sie sind nichts, was du dir erarbeitet hast. Heute aufgrund langjähriger treuer Verdienste überreichen wir Ihnen die Gabe des Sprachengebets. So funktioniert das nicht. Es sind Gaben, es sind Gnadengaben, es sind Geschenke. Und da ist die Gabe übrigens anders als die Frucht. Also wir reden auch von der Frucht des Geistes, die ist auch nicht verdient und erarbeitet, aber sie funktioniert anders. Also was ist der Unterschied zwischen einem Apfelbaum und einem Weihnachtsbaum? Bitte? Ja doch, was hast du für Weihnachtsbaum? Da hängen auch Früchte dran. Mach mal. Okay, da kommen die Botaniker jetzt und führen mich aufs Glatteis. Der Apfelbaum lebt. An den Weihnachtsbaum hängst du was dran und die Früchte am Apfelbaum, die wachsen aus dem Baum heraus. Dankeschön. Genau darauf wollte ich hinaus, also er war nicht präpariert. Also, an den Baum hängst du Geschenke dran. Oder Deko oder Süßigkeiten. Wenn du kleine Kinder hast, gewöhnst du das mit den Süßigkeiten ab, weil die dann sowieso nur da eine Stunde hängen bleiben. Der Baum bringt Früchte hervor. Das braucht Zeit. Das Baumschmücken geht relativ fix. Ja, versteht ihr den Unterschied ohne Bild? Es gibt Frucht des Geistes, die betreffen unseren Charakter. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind Dinge, die wachsen, die lässt der Geist Gottes in dir wachsen, wenn du dich ihm auslieferst. Und die reifen heran. Die sind nicht von Tag 1 alle voll da. Auch bei der powervollsten Bekehrung nicht. Und das ist auch normal, die dürfen auch wachsen. Punkt ist, bei der Frucht, Paulus spricht von der Frucht, die in diesen neuen Dingern besteht, bei der Frucht des Geistes funktioniert es nicht, dass du sagst, ah ja, du hast halt Geduld und ich habe Sanftmut, dann brauche ich auch nicht keine Geduld, das machst du dann. Also bei den Gaben ergänzen wir uns, die Frucht soll voll wachsen bei dir und bei mir. Die Gaben werden einfach drangehängt, sozusagen, werden gegeben als Geschenk. Du kannst dich heute Vormittag bekehrt haben und heute Nachmittag vollmächtig für Kranke beten, wenn Gott dir die entsprechende Gabe gibt. Oder prophezeien oder andere zu Jesus führen. Manche sind evangelistisch am wirksamsten, kurz nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Dann kennen sie auch noch ein paar Nichtchristen. Nach einer Weile haben die sich alle bekehrt oder sind vertrieben. Also, versteht ihr den Unterschied? Diese Gaben, diese Geistesgaben, die können manchmal voll ausgeprägt da sein von Tag 1. Manchmal wachsen sie langsam. Es gibt Leute, die Sprachengebet empfangen und erstmal nur ein, zwei Silben haben und sich ganz doof vorkommen dabei. Macht nichts. Oder du hast eine kleine Prophetie, ein Bibelvers und dann gibt Gott dir mit der Zeit mehr. In jedem Fall wachsen wir in den Gaben. Gabe schützt vor Üben nicht, habe ich gesagt. Ja? Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 1, erwecke die Gabe in dir. Oder Neue Genfer sagt, lass die Gabe in dir zur Entfaltung kommen. Das heißt, das wächst heran. Selbst wenn du eine voll powermäßige Heilungsgabe hast, musst du lernen, wie du die einsetzt, wie du damit umgehst und so weiter. Also wir üben uns in diesen Gaben. Und man kann mit Gaben auch unreif umgehen. Ja, du kannst einen Porsche geschenkt kriegen oder ein SUV und dann kannst du den Wagen vernünftig nutzen oder du kannst ihn sehr unreif benutzen und nachts irgendwo in der Spielstraße Rennen fahren oder so. Das spricht nicht gegen die Gabe. Manche Leute haben schlechte Erfahrungen gemacht im Umgang mit bestimmten Geistesgaben und sagen dann, da lasse ich lieber die Finger von. Mit Heilung gibt es so viel Missbrauch oder mit Prophetie, da reden wir am liebsten gar nicht mehr drüber. Und das ist leider eine Angstmotivation, die nicht in der Freiheit des Geistes ist. Ja, ich verstehe das menschlich. Ich habe auch viel Mist erlebt. Aber die Gabe, die am meisten missbraucht wird, wahrscheinlich in der Kirche, ist die Gabe der Lehre. So über die Jahrhunderte. Und da sagt von den Kritikern dann meistens keiner, die soll man lieber lassen. Also, wir müssen einen reifen Umgang damit finden. Es gibt eine Entwicklung dazu, das will ich kurz noch sagen, ich habe noch ein Bild, die Pyramide, verschiedene Level, in denen wir im Einsatz sind. Das finde ich eine sehr hilfreiche Unterscheidung, da will ich kurz was zu sagen. Also, Gabe, haben wir darüber gesprochen, was gemeint ist. Zu jeder Gabe gibt es auch eine Universalrolle. Das ist also nicht das Ding, was du, womit du den Küchentisch abwischst, sondern das heißt, das ist eine Aufgabe, die jeder hat. Also es gibt eine spezielle Gabe des Gebets, dass Leute in einer besonderen Weise auch von Gott ins Gebet geführt werden und echte, ja, und da wirklich gebraucht werden. Aber jeder Christ ist aufgerufen zu beten, mit Gott zu reden. Es gibt eine Gabe der Evangelisation, aber jeder Christ ist beauftragt und berufen und auch bevollmächtigt, Zeugnis zu geben von dem, was er glaubt. Es gibt die Gabe des Dienens und ja, also ihr versteht das Konzept. Also wenn ihr nachher sagt, ich habe nicht die Gabe des Abwaschens oder Tischabwischens, gilt nicht, weil da geht es um die Universalrolle. Wir freuen uns, wenn wir Leute haben, die da eine besondere Gabe haben, in dieser Weise zu dienen. Und so eine, weil die dann auch mit Freude und mit Wirksamkeit da drin sind. Und aus so einer Gabe kann sich dann ein Dienst entwickeln. Du sagst ja, du kannst es, aber manche Gaben, da zeigt sich, okay, das formiert sich, das machst du regelmäßig in einer organisierten Form. Vielleicht ja, gebraucht Gott dich da besonders. Und ein Dienst kann sich weiterentwickeln zu einer Berufung. Wo du merkst, also es gibt Dinge, die kannst du auch, hat Gott dir auch eine Gabe gegeben, es gibt Dinge, wo du merkst, okay, das ist mein Ding. Und da fokussiere ich mich drauf. Ja, aber es sind so verschiedene Ebenen. Und nur weil du eine Gabe hast in einem Bereich, heißt das nicht, dass das deine Lebensberufung ist. Und weil du da die Berufung hast, heißt das nicht, dass du nicht auch andere Gaben hast. Okay, vielleicht hilft das. Wozu sind die gegeben? Das war das Letzte zum Aufbau der Gemeinde. Die Gaben sind nicht einfach so ein nice to have. Manche Gabentests oder Gabenlehren werden auch so, das laufen so nach dem Motto, entdecke dich selbst und wie toll du bist, das ist ja auch mal schön. Aber das Ziel ist, dass Reich Gottes ausgebreitet wird, dass Gemeinde Jesu aufgebaut wird. Und ich sage gleich dazu, Aufbau der Gemeinde heißt nicht, dass jede Gabe innerhalb von Gemeindeveranstaltungen eingesetzt werden muss. Das könnte man falsch verstehen. Ja, und dann sagst du, ich habe eine Gabe des Dienstes und ich gehe irgendwo in die Hospizarbeit oder in die Flüchtlingsarbeit oder sonst wo und sag, das ist aber gar nicht ein Dienst von unserer Gemeinde, das ist wurscht. Du bist im Reich Gottes unterwegs und du setzt deine Gabe ein. Toll ist, wenn es trotzdem im Rahmen der Gemeinde ist, indem dass deine Gemeinde davon weiß, für dich betet, dich sendet, dich unterstützt und du auch so ein Teil ja, da als Bote vom Reich Gottes bist und nicht einfach losgelöst. Denn das ist die andere Seite, wenn ich mich der Gemeinde entziehe und sage, ich mache das alles komplett alleine, werde ich meine Gabe nicht so einsetzen können, wie Gott es möchte. Sie sind gegeben für den Leib. Und manchmal denkt man, oh ja, das geht alles viel schneller, wenn ich das alleine mache, brauche ich die ganzen Typen da nicht. Aber man kommt nicht so weit. Und man kann sich nicht ergänzen mit den anderen, die mit den anderen Gaben auch. Also Gott will uns miteinander gebrauchen als sein Leib, um seine Liebe in dieser Welt wirksam werden zu lassen. Und Gott will sich selber durch die Gaben repräsentieren. Das ist noch ein Punkt, der mir erst vor ein paar Jahren deutlich geworden ist. Also das Bild von dem Leib und den verschiedenen Körperteilen, das kann man rein praktisch verstehen. Ja, wir brauchen halt Ergänzung. Keiner kann alles so. Ne? Jeder kann irgendwas. Also wie eine Maschine hat, er braucht auch verschiedene Teile. Das kann man aber sehr technisch verstehen. Aber der Leib ist ja der Leib Christi. Und der Leib Christi repräsentiert Christus auf der Erde. Das ist eine heilige Aufgabe der Gemeinde Jesu, dass wir Jesus abbilden. Und die verschiedenen Gaben sind nicht einfach nur praktische Ergänzungen. Wir brauchen auch noch einen, der sich darum kümmert, sondern spiegeln etwas von Jesu Charakter wider. Wenn du prophetisch redest, dann bist du da in den Spuren von Jesus, der der verheißene Prophet war. Wenn du dich den Armen zuwendest, spiegelst du da das Herz von Jesus wider, der sich den Armen zugewandt hat. Wenn du in Autorität Gottes Wort verkündest und so weiter, du kannst die Liste für dich selber fortsetzen. Du spiegelst immer etwas von dem Dienst und dem Herzen von Jesus wider mit jeder Gabe. Was für ein Geschenk. So, jetzt will ich kurz was dazu sagen, wie entdecke ich meine Gaben? Also, du kannst, Paulus macht uns Mut, auch für spezielle Gaben zu beten. Betet, dass ihr, wenn du Sprachen betest, dass du es auch auslegst. Betet auch dafür, dass ihr prophetisch redet. Es gibt so Gabentests, die kann man machen, ankreuzen, das kann helfen, um dich auf den Weg zu bringen. Ehrlich gesagt habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe nicht so viele Leute getroffen, ich will es einfach so sagen, für die das wirklich der Durchbruch war. Ich habe da so ein Ding angekreuzt. Es kann aber helfen, sich überhaupt in das Thema reinzudenken und reinzuarbeiten. Gibt es von verschiedenen Diensten, Campus hat sowas, Christian Schwarz habe ich genannt, Willow Creek und so weiter. Natürlich kann Gott zu dir einfach konkret reden und sagen, ich möchte dich in dem Bereich gebrauchen. In jedem Fall ist das Wichtigste, was ich dir sagen will, fang an und probier dich aus. Also es funktioniert nicht so, dass ich zu Hause sitze und Gott sagt, ich wollte dich übrigens da und da, da kommen wir gleich hin, gebrauchen. Sondern ich fange an, ich bringe mich an. Ich merke, okay, ich habe als Student mal, glaube ich, zweimal Kindergottesdienst gemacht und dann waren alle Beteiligten der Meinung, dass es ganz gut ist, wenn die anderen das machen mit dem Kindergottesdienst. So, aber so, dann habe ich da was ausprobiert. Und andere Dinge gingen dann ein bisschen besser. Und wir machen Erfahrungen. Und du merkst, du kriegst ein positives Feedback in einem Dienst. Du merkst auch, du hast irgendwo eine Wirkung. Also du bist evangelistisch unterwegs und da sind Leute, die tatsächlich mehr von Jesus wissen wollen. Und übrigens, das darf man auch sagen, wir sind Geschöpfe Gottes, es macht dir Spaß. Ja, es gibt so manchmal so komische geistliche Theorien, dass es immer das dann auf keinen Fall ist, was Spaß macht. Ich glaube, so ist mein Gott nicht. Sondern wenn er dir eine Gabe gibt, dann ist das auch was. Das heißt nicht, dass das alles immer Spaß macht. Ja? Nur es gibt auch Blut, Schweiß und Tränen, aber dass du grundsätzlich denkst, ach, wie cool, dass ich das machen darf. Das ist ein gutes Zeichen. Ein weiteres ist, geh mit offenen Augen rum, durch die Gemeinde, durch die Welt. Guck, wo werde ich gebraucht und wo schlägt mein Herz vielleicht ein bisschen schneller? Wo merke ich, da könnte was sein? Und da, wo deine Gabe und die Not deiner Umgebung zusammenkommen, da gibt es Feuerwerk. Ja, da könnte sogar eine Berufung liegen. Und schließlich nochmal Gebet. Wie gesagt, wir können für spezifische Gaben beten, aber wichtiger ist, glaube ich, das Gebet, dass ich sage, Jesus, hier bin ich. Ich will dir dienen, ich will mich dir zur Verfügung stellen. Zeig mir, wie ich das am besten kann. Gebrauche du mich. Zum Schluss, einfach die Frage, wenn du zu Jesus gehörst, ja, sagst ja, er ist mein Herr, er ist mein König, dann gehörst du auch zu seinem Leib, zu seiner Gemeinde. Das ist gut, wenn das irgendwo konkret wird, hier oder es gibt andere tolle Gemeinden, aber wo Leute auch wissen, aha, der gehört zu uns. Und dann bist du eingeladen, dich auch mit einzubringen. Sag, okay, ich mache mich auf den Weg oder ich bin schon lange auf dem Weg, will neu gucken, Gott, wo willst du mich haben? Wo willst du mich gebrauchen? Wo kann ich zum Segen werden für andere? Und ich will zum Schluss 1. Petrus 4, Vers 11 mit euch noch teilen. Wenn jemand dient, soll er das aus der Kraft heraus tun, die Gott gibt. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Und Jesus, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist sendest. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Gaben austeilst, so wie du willst. Und ich bete für meine Geschwister hier, dass jede und jeder klar weiß, welche Gaben hast du uns gegeben? Wo willst du uns einsetzen? Wo können wir dir eine Freude machen, dich verherrlichen und anderen Menschen zum Segen werden. Bring uns zusammen, dass wir als dein Leib funktionieren und dass wir wirklich ein Segen sind in dieser Welt. Amen.